Heute unser Thema im Podcast Liquid Alternatives. Alternative Investments, der Podcast für Investmentprofis. Die Zukunft des Investments beginnt hier. Willkommen bei der Alternative Investments Podcast, wo wir die spannendsten Chancen außerhalb der traditionellen Märkte entdecken. Von exklusiven Immobilienprojekten bis zu disruptiven Technologien. Wir helfen institutionellen Investoren, klügere Investmententscheidungen zu treffen.
Klassische Mischfonds sprechen ja seit Jahrzehnten das Beste quasi aus zwei Welten. Aktien für Rendite und auf der anderen Seite Anleihen für Stabilität. Doch spätestens 2022 hat gezeigt, wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig fallen, wird aus Diversifikation schnell Enttäuschung. Mein heutiger Gast sagt, Multi-Asset muss neu gedacht werden, nicht nur mischen, sondern schichten. Das Stichwort lautet Return Stacking. Was heißt das? Und was bedeutet das? Angenommen, wir würden jetzt 100 Euro hernehmen. Wie funktioniert das Portfolio anders und warum dabei Futures eine Rolle spielen und wo die Risiken liegen? Das bespreche ich mit Lutz Klaus, Chief Investment Officer von Tungsten Capital Management. Herr Klaus, servus.
Hallo, grüß Sie.
Herzlich willkommen zum IP-Investoren-Plattform-Podcast. Was steht denn auf Ihrer Visitenkarte für weitere Verantwortlichkeiten? Also für was sind Sie alles verantwortlich?
Für die Portfolios. Mehr steht da nicht drauf. CIO.
Okay. Was machen Sie anders als ein klassischer Mischfonds-Anbieter? Stacking heißt ja nicht einfach übersetzt, naja, nur stapeln. Im Finanzkontext bedeutet Return-Stacking, also ungefähr Rendite stapeln, Renditequellen übereinander schichten. Also man legt nicht Aktien, Anleihen und Alternativen nebeneinander, sondern schichtet mehrere Renditequellen auf dasselbe Quartal. Steigen wir ein. Also viele Anleger kaufen ja Mischfonds, weil sie sagen, ich will nicht voll ins Risiko, aber ich will auch nicht, naja, das nur defensiv parken. Das Problem ist aber, wenn Aktien stark steigen, fühlt sich der Mischfonds zu defensiv an. Ja, und andersrum, wenn der Markt fällt, fühlt sich er plötzlich gar nicht mehr so sicher an, der Markt und der Mischfonds. Ist genau dieser Frust der Ausgangspunkt für Ihre Strategie? Wo ist das Problem?
Das fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Also Kapitalanlage ist immer ein Kompromiss und Sie wollen natürlich so viel wie möglich Rendite erwirtschaften, wie es nur irgendwie geht. Aber am Kapitalmarkt gibt es Rendite nur dafür, wenn Sie Risiken eingehen. Und der klassische Mischfonds 60-40, das ist schon so eine Art Kompromiss. Wie Sie schon sagen, 100% Aktien wäre mir zu viel, 10% Aktien wäre mir zu wenig. Aus einer reinen Risikosicht in einem 60-40-Portfolio, sagen wir mal, machen schon die Aktien mehr vom Risiko aus als die Anleihen. Aber man nimmt es sozusagen in Kauf, weil man sagt, naja, langfristig steigen die. Ich habe für einen gewissen Zeitraum, muss ich halt die Schwankungen ertragen. Aber wie Sie schon sagen, wenn es nach oben geht, fühle ich mich immer zu unterinvestiert und wenn es nach unten geht, fühle ich mich zu überinvestiert. Und da kommt es eben schon zu der ersten Frage, ja, schichte ich jetzt mehr oder weniger in Aktien? Und die nächste Frage, wenn ich das für mich beantwortet habe, wie kriege ich das Portfolio jetzt eigentlich noch zusätzlich stabilisiert? Also wie Sie haben es angesprochen, wie in so Jahren 2022, wenn der böseste Feind des Portfolio-Managers hinterm Busch vorkommt, nämlich positive Korrelation. Und genau dann möchten Sie eigentlich weder in Aktien noch in Anleihen investiert sein, wenn beides fällt, sondern dann wollen Sie entweder Anlagen haben, die dazu wirklich unkorreliert sind. Die gibt es dann meistens aber tatsächlich gar nicht.
Okay.
Ich mache Ausnahme Commodities. Oder Sie wollen sogenannte Handelsstrategien haben, die halt nicht zwingend fallen, nur weil Aktien und Anleihen fallen.
Bevor wir da jetzt reingehen, lassen Sie uns das nochmal richtig verstehen. Also mehr Diversifikation heißt ja klassisch meist weniger vom Renditekuchen Aktien. Und vielleicht können Sie nochmal erklären, was ist denn 2022 passiert? Okay, Aktien runter, Anleihen runter. Warum ist das so passiert? Und warum nochmal dieses 60-40-Modell dann eigentlich ja nicht zufriedenstellt?
2022 kamen im Prinzip zwei Dinge aufeinander. A, der Inflationsschock aus der Post-Covid-Zeit. Das heißt, in Covid hatten wir quasi einen negativen Angebotsschock. Es gab plötzlich nichts mehr und Konsum wurde erstmal ausgesetzt und plötzlich wollten wir alle wieder alles haben, als die Welt wieder geöffnet wurde. Und dadurch hat sich ein sehr großer Inflationsdruck hat sich dort entwickelt. den haben auch sogar die Zentralbanken unterschätzt. Sie kennen das noch mit diesem Transitory. Ja, die Inflation, die wir sehen, die ist nur vorübergehend. Das war dann aber nicht so. Und darüber hinaus kam dann eben noch der Russland-Ukraine-Krieg, der eben auch nochmal zusätzlich zur Inflation beigetragen hat, weil eben zum Beispiel bei uns die wichtigste Rohstoff Gas eben immer teurer wurde. Und so kam es eben zu einem Inflationsschock. Inflation bedeutet negative Realrenditen. Und das heißt, Sie müssen dann irgendwie, Sie verlangen für eine Anleihe, verlangen Sie dann mehr Rendite. Das bedeutet, die Anleihe fällt jetzt. Und Aktien tun dann eben das Gleiche, weil nämlich die Zinsen, also der Discount-Faktor, dann eben stark ansteigt. Und so sind Aktien und Anleihen dann im Tandem gefallen. Und da war es dann dahin mit ihrer Diversifikation. Und alle haben sich gewünscht, Mensch, hätte ich doch da mal mehr Absolute Return-Bausteine gehabt.
So, jetzt tasten wir uns langsam ran zu dem Begriff Return Stacking. Also nicht, was muss aus einem Portfolio raus, sondern wie kann ich das gleiche Kapital intelligenter nutzen? Also der Dreh ist quasi von entweder oder zu, naja, ja und. Also klassisch heißt es ja immer entweder mehr Rendite oder mehr Sicherheit, das haben wir gerade besprochen. Entweder Aktien oder Anleihen, entweder Alternatives rein oder Beta raus. Sie drehen es jetzt um und zu sagen, nicht entweder oder, sondern ja. Was ist der Kern von Return Stacking?
Der Kern von Return Stacking ist, dass Sie eben genau diese Entscheidung nicht treffen, um mein Portfolio jetzt sicherer zu machen mit Absolute Return Strategien. Was verkaufe ich eigentlich aus meinem Portfolio raus? Aktien und Anleihen oder eine Mischung von beiden? Der Trick dabei ist, dass Sie eben auf Derivate zurückgreifen, Forwards, Futures, Swaps. Dort, wo Sie, wenn Sie einen Exposure herstellen wollen zu der Asset-Klasse, wo Sie nicht den kompletten Kapitaleinsatz reinbringen müssen. Retail-Anleger kennen das aus Zertifikaten, Hebelzertifikaten. Im Prinzip ist so ein Future ganz ähnlich, nur eben, dass er eben börsengehandelt ist und nicht von einer Investmentbank emittiert wird. Aber im Prinzip funktioniert das so. Sagen wir, Sie haben 100 Euro, dann haben Sie die Wahl, na, ich könnte das direkt in eine Aktie oder in einen Aktienkorb packen, in einen Fonds. Oder Sie kaufen davon ein Derivat und dafür brauchen Sie vielleicht nur 15 oder 20 Euro als Sicherheit zu hinterlegen und haben dann eben schon dieses Aktienexposure. Und das bedeutet, wenn Sie 15-20%, also 20 Euro haben Sie jetzt als Sicherheit hinterlegt, dann haben Sie noch 80 Euro über, mit denen Sie machen können, was Sie wollen. Und genau hier setzen wir an und sagen, von diesen 80 Euro, die wir noch über haben, kaufen wir uns jetzt Absolute Return Strategien rein. Also eine Mischung aus verschiedenen Strategien, die möglichst oder erwartbar ein ganz attraktives Renditeprofil haben und eine sehr sichere, einen stabilen Cashflow oder Renditestrom eben abwerfen. Das Problem bei diesen Absolute Return Strategien, ja, die wollen wir natürlich alle haben, aber dadurch, dass sie eben so sicher sind, geben sie relativ wenig Rendite her. Ich sag mal, so eine Zielrendite ist da immer so 3-5%. Dann ziehen sie noch den sicheren Zins ab, dann bleiben vielleicht nur noch 2 über den sicheren Zins übrig. Und das heißt, dieses Absolute Return, das tut halt wirklich weh, wenn sie dafür Aktien oder Anleihen ersetzen. Und deswegen stapeln wir das drauf. Dann kommen diese 2% Absolute Return eben obendrauf und wir haben unser Ziel erfüllt.
Manche Hörer wissen genau, wovon sie berichtet haben. Bei anderen würde ich sagen, ich glaube, wir müssen Futures mal entmystifizieren. Viele Hörer denken da eben sofort an Zockerei. Aber sie nutzen Futures aber nicht, um wild zu spekulieren, sondern um Marktexposure effizienter aufzubauen. Und Derivate, da braucht man nicht nervös werden. Der entscheidende Punkt ist ja, für den Future muss ich nicht den kompletten Kaufpreis aufbringen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eben eine Sicherheitsleistung. Dadurch bleibt Kapital frei, also 2-5% Margin. Und Rest, haben Sie gesagt, damit kann ich machen, was ich will.
Genau, also so ein Future ist alles nichts Schlimmes. Also wenn wir es genauso machen, wie ich es gerade einleitend erklärt habe, anstatt dass Sie 100 Euro investieren, kaufen Sie eben quasi im Gegenwert von 100 Euro so einen Future. Dann müssen Sie nur, sagen wir mal jetzt 20% als Sicherheit hinterlegen. Noch haben Sie jetzt quasi etwas Identisches. Das eine ist mit dem anderen komplett identisch. Spekulativ wird es erst, das habe ich gesagt, jetzt haben wir noch 80 Euro über, damit können wir machen, was wir wollen. Spekulativ wird es jetzt, wenn ich sage, ach, von den 80 Euro nehme ich nochmal 20 als Sicherheit und kaufe mir nochmal so einen Future. Jetzt sind sie nicht mehr identisch, sondern jetzt sind sie zweifach gehebelt. Und wenn Sie dann sagen, ja, das ist mir noch nicht genug, dann nehmen Sie noch einen und noch einen. Und sagen wir mal, wenn Sie 80 hinterlegt haben, also 80 als Sicherheit hinterlegt haben und vierfach gehebelt wären, dann würde ein kleiner Kursrutsch nach unten bei den Aktien reichen, dass Sie all Ihre Sicherheit aufgebraucht haben. Und das wäre dann eben das Problem, wenn Sie Futures dafür nutzen, zu wilder Spekulation mit hohen Hebeln. Solange Sie aber nur eben diesen Standard, eigentlich nur das eine Investment durch das andere ersetzen, technisch haben Sie erstmal überhaupt keinen Nachteil, auch keine höheren Risiken dadurch.
So, jetzt kommt nochmal zum Verständnis die Lasagne-Frage sozusagen. Sie haben mir natürlich Ihre Präsentation vorher geschickt. Das fand ich sehr spannend. Sie haben es verglichen mit der Lasagne. Also beim klassischen Mischfonds liegt eben alles nebeneinander, wie schon erklärt, Aktien, Anleihen, vielleicht noch irgendwas Alternatives. Und bei der Lasagne liegt alles übereinander. Unten die Basis, darüber weitere Schichten. Jede Schicht soll den eigenen Beitrag leisten. Und das ist die einfachste Übersetzung von Return Stacking. So, jetzt gehen wir mal zu den Profis rüber. Also Ziel ist es ja, Sie haben ja verschiedene Schichten. Welche Schicht ist bei Ihnen am Boden? Welche Schicht bringt die Würze und welche Schicht ist der Brandschutz, falls die Küche brennt? Und Sie nennen hier vier verschiedene Varianten. Kollateral, Core Beta, Stack und Tail Hedging. Vielleicht können wir die mal durchgehen, was das im Detail bedeutet.
Genau, das Collateral ist die Sicherheit, die Sie hinterlegen. Also Sie haben das Core Beta Portfolio ist dieser Aktienrentenmix, den wir herstellen. Tatsächlich stellen wir jetzt bei uns in unserem Fonds nicht diesen 60-40 Mix her, sondern wir mögen lieber so einen 30-70 Mix, also eher einen konservativen Mix. Den stellen wir quasi erstmal her. Dafür müssen wir relativ geringe Sicherheiten hinterlegen. Das heißt, das Core-Portfolio ist eben dieses Beta, Aktienrenten, und dann das Collateral, das ist die Margin, die Sie an Sicherheit hinterlegen. Sie können jetzt Cash hinterlegen oder kurze Anleihen, da machen die Broker machen da keinen Unterschied, oder die Börsen. Wir bevorzugen da kurze Anleihen. So, und dann kommt der Stack da oben drauf. Das sind eben diese Absolute Return Strategien. Davon gibt's relativ viele. Der Klassiker sind zum Beispiel die Trendfolgestrategien. Da gibt's in den 80er, 90er, 2000er Jahren hat man sehr viel in diesen Trendfolgestrategien, also Managed Future Strategien investiert. Das heißt immer dann, wenn irgendein Markt hochgeht und egal welcher, dann investieren sie halt mehr da rein. Und wenn er runtergeht, immer weniger. Und wenn er zu lange runtergeht, dann werden sie sogar short dagegen. Das bedeutet eben, dass sie, wenn sie in so einer Trendfolgestrategie sind, dann haben sie nutzen zwar die gleichen Assetklassen wie ihr Basisportfolio. Das ist kein Buy and Hold, sondern da liegt quasi eine Trading-Strategie hinter. Dann mögen wir Konvexitätsstrategien. Und das ist der Grund, warum wir erstmal mit wenig Aktien im Kernportfolio anfangen, weil wir eben sogenannte Konvexität, also Trendfolge ist auch schon quasi eine Konvexitätsstrategie, und Konvexität stellen wir nochmal zusätzlich her mit Optionen, also auch hier wieder mit Derivaten. Da nutzen wir eben Call- und Put-Optionen, und die zeichnen sich eben dadurch aus, dass auch hier, wenn Trends entstehen, dann haben sie plötzlich immer mehr Exposure. Und so kommen wir über die Trendfolge und über die Konvexitätsstrategien, kommen wir dazu, dass unser Portfolio, wenn es dann mal aufgestellt ist, dann doch eben rund 60% Aktienquote hat, und die kann eben sogar noch darüber hinaus gehen. Und bei den Bonds ist es ähnlich. Dann gibt's noch zusätzlich, und das ist eigentlich so die Würze, das sind diese Carry-Strategien. Carry-Strategien sind eben, gibt's ganz verschiedene in allen möglichen Asset-Klassen. Schauen Sie halt, wo kriegen Sie stabile, hohe Erträge, also hoch in dem Sinne, dass Sie über dem Geldmarktsatz liegen. Sowas funktioniert zum Beispiel im Währungsbereich. Dann nehmen Sie die hochverzinslichen Währungsräume und kriegen halt aus denen etwas mehr laufende Erträge als in den Niedrigzinsländern. Klassiker ist Dollar-Yen. Heute hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Schweizer Franken etc. Südafrikanische Rand. Die stellen Sie dann nebeneinander. Eine andere sehr weit verbreitete, vor allen Dingen in Deutschland, Carry-Strategien sind Volatilitätsstrategien, wo Sie halt die Volatilitätsrisikoprämien einnehmen. Da muss man dann wieder so ein bisschen aufpassen, dass Sie nicht zu viel Aktien-Exposure dadurch künstlich beimischen. Aber wir sind da eben Spezialisten, das kriegen wir dann eben schon hin. Also von diesen Carry-Strategien gibt es halt noch viel mehr Merger-Arbitrage. Das machen wir zum Beispiel nicht. Aber eben im Bond-Bereich gibt es da eben Techniken, also bei den Anleihen zwischen kurzen und langen Anleihen. Das mischen wir eben alles dabei. Und als absolute Sahne obendrauf. Das ist eben die leckere Soße, die dann eben obendrauf kommt auf die Lasagne und dann mit Käse überbacken wird. Das sind Absicherungsstrategien. Und hier wird es nämlich interessant. So eine Stacking-Strategie, habe ich gerade schon gesagt, die ist nicht ganz ungefährlich in dem Moment, wo sie vielleicht zu hoch hebeln und wo dann irgendwann mal der Margin Call kommt. Deswegen haben wir es ja erstmal so ein bisschen konservativer eben auch. Aber je nachdem, was die Märkte machen, die können auch mal stark nach unten fallen. Es kann auch mal stärker nach unten fallen als 2022. Dann kommt vielleicht doch irgendwo der Margin Call und ihre Konvexitätsstrategien, die funktionieren vielleicht auch gerade nicht. Und wir wollen um Gottes Willen nicht in die Not kommen, unser Portfolio aufgeben zu müssen. Das heißt, Risiken zu reduzieren, nur deswegen, weil Märkte gefallen sind. Das ist einer der größten Standard, vielleicht Fehler auch, die man im Portfolio-Management machen kann. Man baut sich ein Portfolio, das man nicht durchhalten kann.
Ist Return Stacking dann auch ein psychologischer Vorteil, weil man Diversifikation länger durchhält?
Nicht zwingend, je nachdem, wie sie das Return Stacking machen. Ich würde mal sagen, dieses Beimischen, also diese Grundphilosophie, dass wir um Gottes Willen unser Portfolio nicht hergeben wollen, wenn der Margin Call kommt, das ist etwas, sag ich mal, das ist uns eigen. Das macht nicht jeder so. Andere Return Stacking Portfolien sind vielleicht Value at Risk gesteuert und die sagen dann, naja, wenn es zu bunt wird, dann gehen wir doch ein bisschen in den Risiken runter. Das passiert bei uns nicht. Und dafür haben wir eben Absicherungsstrategien. Aber eben richtige Absicherungsstrategien, das heißt sogenannte Tail-Hedging-Strategien. Die haben wir sowohl bei den Aktien als eben auch bei den Anleihen. Das heißt, nur wenn die Zinsen wirklich weit rausfliegen, dann würden diese Absicherungsstrategien dann greifen. Und bei den Aktien ist es ebenso, die normalen Schwankungen, die versuchen wir gar nicht erst nur ansatzweise abzusichern, sondern es geht uns darum, um diese richtig heftigen Rücksetzer bei den Aktien. Aber dann ist unser Portfolio sogar übersichert. Das heißt, wir können aus den Gewinnen, aus diesen Absicherungen, können wir den Margin Call locker bezahlen und wir kommen vielleicht sogar noch in die Lage, dass wir günstiger, wenn die Märkte dann eben gefallen sind, sind sie meistens eben auch günstiger, dass wir dann günstiger Exposures einsammeln können. Und machen uns doch nichts vor. Rendite, also gerade auch, ich meine, wir stehen natürlich als Fondsmanager immer mit anderen Fondsmanagern eben auch im Wettbewerb. Das ist so, der Kunde vergleicht, der guckt in Morningstar-Listen, wer steht denn da jetzt gerade oben und wer steht denn da gerade unten. So, da ist immer so ein gewisser Wettbewerb. Und wer gewinnt diesen Wettbewerb? Gestern haben wir es beim Fußball gesehen, dass der einfach noch offensiver spielt und noch mehr Tore schießt. Und das ist eben bei diesen 60-40-Portfolien Wettbewerb, wenn die Aktien steigen, der dann die meisten Aktien hat. Also der nicht 60% Aktien hat, sondern 80. Und wenn es nach unten geht, dann der eben, der nur 20% Aktien hat statt 60. Wenn alles nach unten geht, ja, der vielleicht mehr Cash hat. Das ist so ein Ding, da ist viel Glück und Pech dabei und das macht eigentlich so auch keinen Sinn. Denn am Ende des Tages kann man das gar nicht so gut prognostizieren, was da demnächst, ob Aktien jetzt besser laufen als Anleihen. Aber die Langfristrendite eines Portfolios, die wird natürlich dann gemacht, wenn sie diese Schocks überstehen, ja, wenn es mal richtig nach unten gehen. Und wenn sie dann in so einem Schock, wenn es -30, -40% nach unten geht, wenn sie dann nicht verkaufen müssen, sondern kaufen dürfen, dann haben sie eine Basis gelegt für eine gute, hohe Rendite in diesem Anlagemarathon, den man ja eigentlich durchgeht. Wir machen das ja nicht für 3 Monate, sondern wollen das ja für 10, 20, 30 Jahre machen.
Für alle, die jetzt denken, von welchem Fußballspiel spricht er? Ich vermute, sie meinen Paris gegen Bayern wahrscheinlich. Dann wird das Bild auch klarer. Ich versuche es nochmal mit anderen Worten zusammenzufassen. Also das ist Tail-Hedging. Das ist nicht gegen einen Schnupfen, sondern gegen den echten Herzinfarkt. Also sie sichern eher die wirklich hässlichen Phasen ab. Also nicht die einfachen Dinge, sondern wenn es richtig rappelt. Das würde ich sozusagen so beschreiben. Ist das die richtige Übersetzung?
Ja, das ist, als wenn Sie bei einer Autoversicherung die Versicherung nur so sagen, wenn das Auto mehr als 60% Schaden nimmt, dann soll die Versicherung greifen, den Rest zahle ich aus eigener Tasche. Wenn Sie jetzt wissen, ich bin ein sehr sicherer Autofahrer, können Sie sowas machen. Wenn Sie ständig Crashes irgendwo machen, dann sollten Sie so einer Versicherung nicht reingehen. Aber die Versicherung sagt sie natürlich auch, Leute, die alle möglichen Risiken da versichert haben, jeden kleinen Kratzer, dann ist die Versicherung natürlich dementsprechend auch teurer. Ja. Das heißt, wenn man sowas herstellen könnte, Ein anderes Beispiel, damit es noch abstrakter wird. Sie würden Ihre Turnschuhe ja nicht gegen Abnutzung versichern. Je mehr Sie laufen, würden Sie sich dann abnutzen und würde die Versicherung sagen, okay, dann weiß ich das ja schon. Sondern Sie versichern Ihre Turnschuhe einfach gegen Diebstahl. So, Punkt.
Schönes Beispiel, das mit dem Turnschuhen. Also, vielleicht auch mit anderen Worten, damit jetzt keine falschen Erwartungen entstehen. Das ist kein Zaubertrick und kein glatter Geldmarkt-Plusfonds. Es ist eine anspruchsvolle Portfoliokonstruktion mit Derivaten, mehr Renditequellen und bewusstem Risiko. Also keine Zauberlasagne sozusagen. Für wen passt das und für wen eher nicht?
Ich glaube, die Nachfrage nach guter Performance, die ist hoch bei allen möglichen Investoren. Es kommt dann immer darauf an, wenn Sie das Verfahren in einem Fonds zum Beispiel anwenden, passt das Rendite-Risikoprofil grundsätzlich zu so einem Anleger. Ich sag mal, ein Family Office, das sowieso 100% in Aktien anlegt, weil sie sagt, über die nächsten 5, 6 Generationen, da werden Aktien immer besser als Anleihen laufen, die würden ja sowieso nicht diversifizieren in Anleihen. Warum sollten sie das tun? Aber in dem Moment, wo ich ein bisschen mehr Sicherheit in meinem Portfolio haben möchte, dann fange ich dann eben an, in Mischfonds zu gucken. Und wenn Sie sich so für, sagen wir mal, für Mischfonds mit einem mittleren Risikoprofil interessieren, also irgendwo in diesem 30, 70 bis 60, 40 Teil, dann sollte sich unser Fonds hier stark qualifizieren, weil wir eben diese Return-Stacking-Bausteine eben haben, um auf die normale Rendite, die das 60-40-Portfolio abwerfen sollte, dann eben noch Zusatzrenditen bekommen. Und eben für den Investor, der sicher gehen will, dass sein Agent, also sein Portfolio-Manager, das sind dann wir hoffentlich in dem Fall, dass der wirklich von der Grundphilosophie her sagt, ich will meine Verluste begrenzen. Die täglichen Börsenschwankungen, die müssen wir in Kauf nehmen. Da bringt es halt überhaupt nichts, klar noch das letzte Quäntchen raus zu optimieren. Aber ich mag nicht vor die Hunde gehen, wenn die Märkte mal komplett zusammencrashen. Und dafür ist eben so ein Fonds geeignet.
Also die Börsenlasagne ist serviert. Unten die Basis, darüber zusätzliche Renditequellen. Oben noch einen Crash-Schutz. Herr Klaus, ich danke Ihnen.
Ja, sehr gerne. Danke Ihnen für die Gelegenheit.
Das war der Alternative Investments Podcast.